Auf den Spuren des weißen Goldes in Thüringen. Heute im Gespräch mit Professor Hubert Kittel, Jahrgang 1953. Er war von 1994 bis 2016 als Professor für Produktdesign und Fachgebietsleiter Keramik Glasdesign der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle tätig. Hallo Herr Professor Kittel, kennen Sie eigentlich den Spruch Kaolin, Feldspat, Quarz und Glimmer? Das vergesse ich nimmer.
Hallo Frau Berger. Ja, diesen Spruch habe ich sicher schon gehört, bevor ich zum Studium an die Burg nach Halle ging. Aber schicksalhaft verbunden bin ich mit der Porzellanindustrie, wahrscheinlich durch die Wahl der Studienrichtung an der Burg Giebichenstein, die damals noch Hochschule für industrielle Formgestaltung hieß, weil man im Studium schon sehr viel Industrie- und Manufakturkontakte hatte und sozusagen die Semesterarbeit als umgesetzter Prototyp man mitbringen musste aus einem Betrieb, den man sich wählen oder nicht wählen konnte, und hatte damit seine Studienleistung zu belegen. Und ich wollte eigentlich an der Hochschule bleiben und das habe ich dann über Umwege geschafft. Aber ich war dann in der Industrie als Porzellandesigner beschäftigt und bin dann wieder mit viel Glück an die Hochschule als Lehrender für den Bereich Porzellan, Keramik, Glas zurückgekommen. Konnte dann auch über die Wände, habe meine Professur ergattert, war einer der ganz wenigen Jungen, die eine Chance hatten in diesem Kreislauf. Und so bin ich einer der wenigen, die neben ihrer Designkompetenz, also ich bezeichne mich selber als Porzellandesigner, beschäftige ich mich mit dem Schicksal der Industrie, dem Werdegang der Manufakturen wie der großen Betriebe und natürlich auch meiner Absolventen. 70% meiner Absolventen sind mit kleinen Porzellanstudios oder Manufakturen tätig und überleben, haben ganz schweres Überlebens- oder Existenzgründungsprozesse hinter sich, aber sind weitgehend heute auf diesem Markt, den man nicht so wahrnimmt, der anspruchsvollen Töpfermärkte, wo die Porzellanschaffenden auch vertreten sind auf Spezialmessen. Und dadurch habe ich bis heute eigentlich den Kontakt sowohl über meine Absolventen, auch wenige besetzten exklusive Chefdesignstellen in Deutschland und zu den Werkstätten, aber eben auch zu den Betrieben. Und bin gerade gestern zurückgekommen aus einer Thüringen-Rundfahrt, um zu schauen, was in dem Raum zwischen Triptis und Ruderstadt Volkstedt los ist. Bin ich unterwegs interessiert und mache Gespräche und versuche, diese Lage auch zu dokumentieren in meinem Archiv.
Ja, wie sieht denn die Lage zurzeit aus und wer oder was ist dafür verantwortlich?
Das Problem war ja, dass die DDR in den Einigungsprozess einen gigantisch großen Anteil der Porzellanindustrie einbrachte oder feilbot.
Ja.
Und die DDR hatte ja in die Porzellan-, Glas-, Keramikszene sehr viel investiert und wesentlich für den Export beigetragen. Zum großen Teil natürlich die Sowjetunion, aber auch in die andere Welt hinaus. Ne? Und das war eine relevante, große, starke Industriebranche innerhalb der DDR-Konsumgüterindustrie. Werksneubauten wurden bis zuletzt noch Ende der 80er Jahre noch investiert und gebaut. Und man versuchte da Schritt zu halten mit dem berühmten Weltniveau.
Zu DDR-Zeiten waren Gebrauchs- und Ziergegenstände aus Porzellan, die in einer Manufaktur hergestellt wurden, vergleichbar mit der D-Mark. Man tauschte zum Beispiel eine große Kobalt-Bodenvase mit Golddekor gegen Bücher von Edgar Allan Poe und Franz Kafka.
Und die Bevölkerungsversorgung war eigentlich gegeben. Man hatte nur nicht diese Geschirre und Porzellane und Gläser bekommen. Das war weniger ein Mangel, weil es geschmacklich Sortimente gab, die zu großen Teil produziert wurden, die dem billigen Kaufhaus-Westmarkt entsprachen und weniger den hochgelobten edlen Porzellanen, die Rosenthal zum Beispiel in jeder westdeutschen Großstadt feilbot. Das waren ja unsere Leitbilder auch als Designstudenten oder skandinavisches Design vom Feinsten. Das kam eigentlich kaum vor oder relativ wenig in den DDR-Betrieben, weil man mit einem bestimmten Genre, und dann kommt natürlich die Sowjetunion dazu, festgelegt war. Deswegen Modernität oder eine frische zeitgenössische Designhaltung war einfach nicht vertreten, weil die DDR nicht diese Märkte dafür hatte und auch nicht diese hohe Qualität in der Produktion anbieten konnte. Ne? Das muss man sehen.
So kamen meist ältere Formen zum Einsatz, weil eben der Kunde das wünschte.
Das war zum Beispiel, ich habe ein Diplom 1979 für den damals größten Henneberg Porzellan in Ilmenau machen müssen Und da kam ich in meinem Diplomjahr mit meinem Dozenten mit tollen Studien, also Zeichnungen an. Ich sollte eine neue Haushaltsgeschirrform entwerfen und hatte natürlich alles reingelegt, was ich an der Hochschule gelernt habe oder was für uns Vorbilder war. Und wurde dort in einer riesengroßen Runde von Gutachtern, vom Werkdirektor bis zum Außenhandelsvertreter, wurde ich rund gemacht, weil natürlich geschmacklich ich gar nicht auf der Ebene fahren werden musste. Halt auch Ilmenau, neben diesem riesengroßen Rasno-Markt, hieß es, das war der größte Einkäufer von Porzellan wahrscheinlich weltweit in Moskau, hatte man eben eine Art Gelsenkirchener Barock, sagte man, im Möbel. Und im Porzellan war es dieser trottelige, neohistorische Mischmaschstil, den Oberfranken Firmen produzierten in Masse. Ne? Dadurch war es mit mir nicht möglich, ich habe das Diplom dann abbrechen müssen, weil man von mir verlangte, dass ich Formen entwerfe, die eben so einem Neo-Kitsch entsprechen. Das wollte ich nicht. Das gelang mir dann, das frei zu bearbeiten, das Thema. Die Probleme waren ja, dass die DDR mit dieser Industrie, mit dieser riesigen, großen Branche in eine Zeit hineinkam, wo der Weltmarkt Porzellan schon im gravierenden Umbruch war. Also wir hatten damals schon die Probleme, dass die oberfränkische Porzellanindustrie eigentlich genug produzierte, um den deutschen Markt zu befriedigen. Und es begann damals ja schon, dass der Mittlere Osten, die südeuropäischen Länder, Portugal und dann eben auch, deutet sich schon an, dass aus dem Fernen Osten Porzellan auf den europäischen Markt kommt, was einfach nicht, was man nicht mehr verhindern kann, was so billig ist, dass es eben die europäischen oder deutschen Gestehungskosten locker unterbieten kann. Und das fing ja mit IKEA an und anderen türkischen, mittleren, im Fernen Osten eine Lieferung. Und darauf war man eigentlich nicht gefasst, weil das für die DDR gar kein Thema bis dato war. Und dann sah man sich eben mit der deutschen Mark und der Einheit dann auf einmal in einem Markt, wo eigentlich niemand DDR-Glas, Porzellan, ich sag's mal brutal, brauchte. Und die westdeutschen Hersteller und industriellen Verbände hatten natürlich kein Interesse, noch diesen großen ostdeutschen Industriebereich am Leben zu erhalten. Aber auf der anderen Seite, es war die Zwickmühle der Politik. Da standen eben in Kahla 2000 Arbeiter mal auf der Straße und in Ilmenau auch 2000 im Stammwerk allein Beschäftigte. Mit solchen Zahlen muss man sich daran erinnern. Und es galt einfach, ein Mindestmaß an Beschäftigung zu sichern. Hinzu kamen die Investitionen in modernste Technik, die jetzt eben auch möglich war, die natürlich immer Arbeitskräfte auch freisetzte. Und in diesem Konflikt war es eben besonders schwierig, als ein privatisiertes Porzellanunternehmen mit Standort Thüringen zu überleben, Marktzugang zu bekommen, Fördermittel zu bekommen, weitere Förderzusagen, Thüringer Aufbaubank. Investieren wir noch weiter in diese großen Betriebe wie Ilmenau, Kahla, zum Teil auch Blankenhain oder in Sachsen?
Und wie Sie im Vorgespräch schon andeuteten, die Probleme wurden nicht weniger, sondern es kamen noch neue hinzu.
Die Finanzkrise 2009, der westdeutsche Markt brach im Porzellan vorher schon ein. Selbst hat wirklich schon 93, 94 eine große Krise, große Entlassungen fanden damals dort auch statt. Nicht in der Größenordnung wie in Thüringen und Sachsen. Aber es war immer schwieriger, deutsches Qualitätsporzellan noch hierzulande zu produzieren. Dann begann man mit Verlagerungen. Nun fing auch an, Betriebsleistungen eben ins Ausland zu verlegen. Und damit eben Arbeitskräfte, lohnintensivste Arbeitsphasen auszugliedern. Man schickte sein Porzellan zum Dekorieren in die benachbarte Tschechische Republik zum Beispiel. Versuche so um 2000 herum, auch Kahla hat es versucht, um einfach Teilleistungen trotz Made in Germany woanders kostengünstiger zu machen. Aber es brach dann eben auch der Konsumgütersektor ein durch einen vollkommen neuen Lebenswandel und Vorstellung. Ich kann mir jetzt fast alles kaufen. Und welche Rolle spielt der gedeckte Tisch? Das ist ein eigenes Betrachtungsthema. Die klassischen Geschirrstrukturen, die man von den DDR-Betrieben auch noch hoffte, nach der Wende weiter produzieren zu können, war natürlich ein Fehlschuss vorbei an den gewandelten Realitäten des Lebens, der Familien, der Menschen. Ne?
Dann sage ich erst einmal recht vielen Dank, Herr Professor Kittel, für Ihre Ausführungen. Und wenn Sie zu Hause Lust haben auf mehr, dann hören Sie doch wieder rein, wenn es heißt, auf den Spuren des weißen Goldes in Thüringen. Das war ein Beitrag von Karin Berger, Radio SRB.